Schönen guten Morgen. Ich würde gerne vor der Predigt auch noch einmal mit uns beten. Ja, großer Gott, du kommst zu uns. Du bist gekommen, uns die Schuld zu vergeben, damit wir Beziehung mit dir haben können bis in Ewigkeit. Danke, dass du uns siehst, dass du uns gesehen hast und immer wieder siehst, dass du in unserem Alltag wirkst, dass du souverän und allmächtig bist und eingreifst und hilfst und ja, wirklich uns führst und leitest und wir so froh sein dürfen können, dass wir auf deiner Seite stehen dürfen. Bitte hilf auch jetzt bei der Predigt, hilf beim Reden, hilf beim Hören. Bitte öffne du selbst uns die Herzen und rede du selbst. Bitte nimm alles weg, was dabei stört und ja, bitte sei du es, der wirkt. Amen. Als Kind und als Jugendlicher habe ich mich manchmal über Folgendes gewundert. Warum halten meine Eltern die Musik aus den 70er und 80er Jahren für die beste Musik, die es je gegeben hat? Ich selber höre im Alltag inzwischen fast gar keine Musik und ich bin jetzt 31 und selbst der Meinung, die Musik aus den 2000er und 2010er Jahren ist die beste, die es je gegeben hat. Es kommt bei mir keine neue mehr dazu, die ich höre. Und selbst wenn, sie wäre nicht so gut wie die, die ich am Anfang meiner Jugendzeit gehört habe. Also je nach Alter schätzt man unterschiedliches Liedgut. Das ist bei vielen so. Und das gilt nicht nur für säkulare Musik, sondern auch in Gemeinden gibt es manchmal diese Situation. Die Jüngeren wollen neuere Lieder, die Älteren die alten. Wobei sich auch da, glaube ich, meistens nicht einfach jung und alt gegenüberstehen, sondern meistens auch unterschiedliche Vorlieben, unterschiedliche Erwartungen und zum Teil auch unterschiedliche theologische Überzeugungen. An der FTH, wo ich Theologie studiert habe, da haben wir einmal am Tag eine Andachtszeit gemacht und da haben wir auch immer mindestens ein Lied gesungen. Und wir waren da als Studenten vor allem junge Leute, aber die Bands haben immer wieder auch schöne, alte Choräle ausgesucht. Zum Beispiel das Lied Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude. Aus dem Jahr 1736, also fast 300 Jahre alt. Und das Lied hat 23 Strophen. Wir haben damals natürlich nur ein paar gesungen und das von der Band vorne und von allen Studenten im Saal, aber mit so einer Leidenschaft, dass es mir sehr in Erinnerung geblieben ist und damals echt unter die Haut gegangen ist. In dem Lied werden die objektiven Heilswahrheiten des Evangeliums besungen. Als Wahrheiten, alte Wahrheiten, aber in diesem Moment für uns durch dieses Lied so deutlich und so nah als unser persönlicher Schatz erneut vor Augen geführt. Und darum soll es heute Morgen gehen, wie das passiert, wie objektive Heilswahrheiten zum persönlichen Schatz für die ganze Gemeinde werden. Und da haben wir einen Abschnitt im Johannesbrief, den wir zusammen durchgehen, wo Johannes auch ältere und jüngere Geschwister anspricht und ihnen Dinge sagt, die für sie wichtig sind, die sie hören und annehmen sollen. Und dann schreibt er im 1. Johannes, Kapitel 2, ab Vers 12 folgendes. Ich schreibe euch, Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind um seines Namens willen. Ich schreibe euch Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch, ihr jungen Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt. Und dann sagt er ihnen fast genau das Gleiche nochmal, Vers 14, nur mit am Anfang einer zeitlichen Variation. Ich habe euch geschrieben, Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. Da ist es noch ein bisschen anders, aber jetzt die nächste Aussage. Ich habe euch, Väter, geschrieben, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Also genau das Gleiche. Und dann auch die letzte Aussage sehr ähnlich. Ich habe euch, ihr jungen Männer, geschrieben, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Also sehr ähnlich diese Aussagen. Und da sieht man, wie klar das hier strukturiert ist, wie parallel diese Aussagen sind. Also er sagt, bringt diesen ersten Satz, ich schreibe euch, und dann zählt er auf euch Kinder, euch Väter, euch ihr jungen Männer. Und dann sagt er ihnen jeweils, was er ihnen sagt. Und dann das Gleiche nochmal genauso wiederholt, in der gleichen Reihenfolge mit ganz ähnlichen Aussagen. Ich habe euch geschrieben, Kinder, ich habe euch geschrieben, Väter, ich habe euch geschrieben, ihr jungen Männer. Sehr ähnlich formuliert. Und insgesamt im Johannesbrief hatten wir die letzten zwei Male sehr herausfordernde Texte. Da wurde gesagt, wer Jesus wirklich erkannt hat, der folgt ihm bedingungslos nach. Und dazu gehört es dann auch, alles dran zu setzen, seine Glaubensgeschwister zu lieben. Wer das nicht tut, der sollte seine Gottesbeziehung ernsthaft hinterfragen. Und hier, direkt danach, schreibt Johannes aber wieder direkt für die, die da ein zu leichtes Gewissen haben, beziehungsweise er schreibt das hier, weil er weiß, wie missverständlich das davor sein kann. Deswegen sagt er in unserem Text von heute wieder, euch sind objektive Heilswahrheiten geschenkt. Damit ermutigt er sie. Und darauf schauen wir in einem ersten Punkt und danach versuchen wir diese Schätze, die hier im Text sind, zu heben. Also der erste Punkt, die objektiven Heilswahrheiten. Und da wollen wir als erstes einmal schauen, wen redet er hier denn an? Wir haben den Text gerade gelesen. Ich schreibe euch Kinder, ich schreibe euch Vätern und auch euch jungen Männern. Und wenn man das so liest, da fragt man sich, okay, und was ist mit den Frauen? Und man fragt sich, warum teilt er es in diesen Altersgruppen auf? Und zu beiden Fragen gibt es verschiedene, oder vor allem zu der letzten Frage, gibt es verschiedene Erklärungsversuche. Ich denke, Johannes meint mit dem ersten Begriff Kinder die ganze Gemeinde. Und mit Begriffen Vätern und jungen Männern, damit meint er ältere Glaubensgeschwister und jüngere Glaubensgeschwister. Warum denke ich das? Aus den folgenden Gründen. Also erstens, mit Kindern meint Johannes eben die ganze Gemeinde. Ich glaube, weil er das auch sonst meistens so macht. Also in Kapitel 2, Vers 1, Kapitel 2, 28, Kapitel 3, Vers 7, Kapitel 5, Vers 21, das schreibt er immer zur Gemeinde, ihr Kinder, meine lieben Kinder, meine Kinder. Er meint damit die Gläubigen in der Gemeinde, und zwar alle. Und solche Stellen gibt es auch an anderen, ab und zu anders, an anderen Stellen, wo jemand, der geistliche Verantwortung trägt, diejenigen, die ihm anvertraut sind, er sie Kinder nennt. Zum Beispiel nennt Paulus den Timotheus, der sozusagen sein Lehrling ist, er nennt ihn meinen Sohn. Und genauso ist die Gemeinde, der Johannes hier schreibt, sie ist dem Johannes anvertraut. Er hat von Jesus geistliche Verantwortung für sie bekommen und nennt sie deshalb Kinder. Dann an wen denkt Johannes, wenn er von Vätern und jungen Männern schreibt? Erstens, ich glaube, er hat definitiv auch Frauen dabei im Blick. Er benutzt die Begriffe als generischen Maskulin. Diese Diskussion ist ja auch in unserer Zeit sehr präsent. Und ich glaube einfach, dass Sprache so funktioniert. Also man kann mit einem männlichen Begriff eine Personengruppe bezeichnen, wo beide Geschlechter drin sind. Und derjenige, der diesen männlichen Begriff benutzt, da in seinem Kopf ganz automatisch auch an Frauen denkt. Und auch die, die ihn hören, das genauso verstehen und auch an Frauen denken. Bei uns ist das vor allem bei Berufen so. Also wenn ich sage, ich hatte früher eigentlich echt gute Lehrer, denke ich dabei automatisch an meine Lehrer aus beiden Geschlechtern. Und ich würde sagen, die meisten denken das natürlicherweise auch. Und für uns ist es jetzt aber erstmal komisch, bei den Begriffen Vätern und jungen Männern dabei auch an weibliche Personen zu denken. Aber Johannes hat in Griechisch geschrieben und in einer völlig anderen Kultur und Sprachkultur gelebt. Da war das anders. Aber da kann zum Beispiel der Begriff Väter auch einfach die Eltern meinen. Zum Beispiel heißt es in Hebräer 11, Vers 23, durch Glauben wurde Mose nach seiner Geburt 3 Monate von wem im Griechischen steht hier, er wurde von seinen Vätern verborgen, weil sie sahen, dass das Kind schön war. Ton Pateron. Das steht im Griechischen, dass er von seinen Vätern verborgen wurde. Wenn man die Geschichte im Alten Testament nachliest, ist völlig klar, er wurde von den Eltern verborgen und vor allem von seiner Mutter oder die Schwester hat noch mitgeholfen. Also dieser Begriff Väter, da kann auch die Mutter mit gemeint sein. Wie in diesem Vers. Es geht um die Eltern. Es ist, wie Sprache manchmal funktioniert. Es ist der generische Maskulin. Und bei jungen Männern ist es ähnlich, übrigens auch bei Brüdern ganz oft im Neuen Testament. Junge Männer, es meint junge Menschen. Wer dazu eine Stelle möchte, der kann in Apostelgeschichte 2, Vers 17 nachlesen. Apostelgeschichte 2, Vers 17, da ist erst von Söhnen und Töchtern die Rede und dann werden junge Männer erwähnt. Und das ist jetzt aber keine völlig neue Gruppe als davor. Der Autor benutzt das generische Maskulin und denkt an junge Menschen, wie er es davor gesagt hat, Söhne und Töchter. Also deswegen glaube ich, hat auch Johannes hier nicht nur Männer im Kopf, sondern auch die Frauen, wenn er sie anredet mit ihr Väter und ihr jungen Männer. Es geht um alle Personen dieser Gruppe. Kleiner Exkurs, können wir darauf achten, liebevoll und wertschätzend allen gegenüber zu kommunizieren? Auf jeden Fall. Und gehört dazu, auch manchmal weibliche Anredeformen zu benutzen? Ja, sicherlich. Aber kann man jemandem unterstellen, der das nicht macht, dass er Frauen nicht wertschätzt oder er dabei nicht an sie denkt? Auf keinen Fall. Und ganz sicher können wir deshalb auch nicht unser Empfinden an einen Autor aus der Antike anlegen, sondern sollten versuchen zu verstehen, wie er seine Sprache benutzt. Das hat auch mit Wertschätzung zu tun. Und auch die geschriebene und gesprochene Sprache muss nicht allzu künstlich und gezwungen bearbeitet werden, sodass durch diese ganze Diskussion, wie es mir scheint, eher mehr Schaden und Lieblosigkeit angerichtet wird als ohne sie. Weil man nicht versuchen muss, in der bisherigen Sprache irgendwelche Missstände zu sehen, die da nicht unbedingt da sind. Die Missstände sind, glaube ich, ganz woanders. Exkurs Ende. Also Johannes denkt, wie ich meine, an beide Geschlechter aus diesen Gruppen. Und die Gruppen sind, glaube ich, nicht unterschiedliche geistliche Altersgruppen, sondern natürliche Altersgruppen. Also ältere Geschwister und jüngere Geschwister. Warum glaube ich das? Es gibt eine Parallele in 1. Timotheus 5, Vers 1 und 2. Da heißt es, einen älteren Mann fahre nicht hart an, sondern ermahne ihn als einen Vater, jüngere als Brüder, ältere Frauen als Mütter, jüngere als Schwestern in aller Keuschheit. Also Timotheus sollte der Gemeinde dienen. Und wenn er da mit Einzelnen im Gespräch ist, soll er Ältere behandeln wie einen Vater oder eine Mutter und die Jüngeren wie Geschwister, als jüngere Geschwister. Das klingt ähnlich, wie Johannes hier schreibt. Er sieht und behandelt die Gemeindemitglieder ihrem Alter entsprechend. Und er hat für Ältere und er hat für Jüngere jeweils ein besonderes Wort. Was sagt er ihnen jeweils? Die Gemeinde liest, ich schreibe euch Kinder, alle fühlen sich angesprochen, weil Johannes mit Kinder immer alle meint. Ich schreibe euch Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen. Er sagt es ihnen zu, ihr Lieben, euch sind die Sünden vergeben. Ihr müsst nicht immer und immer hin und her überlegen, bin ich errettet, ist mir vergeben, gehöre ich wirklich dazu? Und das vor allem, wie gesagt, nach diesen letzten Versen davor. Nur wer seine Gebote hält und nur wer seinen Bruder lebt, ist wirklich bei Gott. Da kann man ins Zweifeln kommen. Oh, ich mache das nicht immer. Gehöre ich deshalb nicht zu Gott? Aber schau, er sagt, es hängt nicht an dir. Der Grund deiner Errettung liegt außerhalb von dir selbst. Euch sind die Sünden vergeben um seines Namens willen. Es hängt an ihm. Er wollte euch vergeben und er hat euch vergeben. Wenn ihr es angenommen habt, es steht nichts mehr zwischen euch und Gott. Nichts. Also wieder genau diese zwei Seiten, die wir bisher immer hatten. Die letzten Verse betonen wieder stark die Heiligung, Sünde ernst nehmen, das gehört dazu. Aber weil Johannes weiß, wie schnell man das wieder missverstehen kann, schiebt er es hier direkt wieder diese Verse hinterher. Ihr habt das Heil. Mit Jesus, wenn ihr ihn angenommen habt, habt ihr das Heil, ihr habt das richtige und das ewige Leben, ihr habt Vergebung eurer Sünden. Und wenn ihr all das habt, seid ihr grundsätzlich richtig unterwegs. Was nicht heißt, dass ihr immer in jeder richtigen Situation das Richtige tut, aber wenn ihr grundsätzlich auf dem Weg der Heiligung seid, dann gehört ihr definitiv zu Gott. Und dann schreibt er jeweils den Älteren und den Jüngeren. Und er spricht ihnen Wahrheiten zu, die zu diesem Teil gehören, die da ein Teil von sind und die dann ihrem jeweiligen Alter entsprechend von besonderer Bedeutung sind. Was sagt er ihnen? Vers 13, ich schreibe euch Väter, alle älteren Geschwister fühlen sich angesprochen, ich schreibe euch Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Er sagt ihnen zu, ihr habt Gott erkannt. Ihr habt ihn kennengelernt, so wie er ist, als den Ewigen, der von Anfang an ist. Also bei dem Heil, was sie haben, da sagt er den Älteren das ganz besonders. Da gehört Wissen dazu, Erkenntnis, ein persönliches Vertrautsein mit dem lebendigen Gott. Und das habt ihr. Ihr steht mit dem ewigen Gott in einer Beziehung. Das ist die Grundlage eurer Existenz. Und dann kommt das Wort an die Jüngeren. Vers 13, der zweite Teil. Ich schreibe euch, ihr jungen Männer, und alle jungen Menschen fühlen sich angesprochen. Ich schreibe euch, ihr jungen Menschen, weil ihr den Bösen überwunden habt oder ihn besiegt habt. Und auch das ist ein wichtiger Teil des Heils, das Gott uns geschenkt hat. Der Böse ist der Satan. Die Bibel spricht von der Realität des Satans. Er wirkt nicht in jedem direkt oder spürbar. Trotzdem steht jeder Mensch erstmal unter seinem Herrschaftsbereich. Wenn man nicht für Gott lebt, gefällt das Satan. Und wenn man nicht von Gott Vergebung seiner Schuld empfangen hat und man nicht von Gott neu gemacht wurde, dann hat der Satan immer irgendwelche Anknüpfungspunkte. Man ist getrieben, alles in seinem Leben, alles in dieses Leben zu packen. Oder man ist skeptisch, Gott wirklich zu vertrauen. Und man sündigt. Und das reicht Satan. Damit ist man unter seiner Herrschaft. Aber Johannes sagt, ihr jungen Menschen, ihr habt Satan besiegt. Er hat keinen Anspruch mehr auf euch. Und sie haben ihn nicht selbst besiegt, nicht aus eigener Kraft, das ist nicht möglich. Dafür ist Satan zu mächtig. Aber er ist nicht allmächtig, so wie es Jesus ist. Und Jesus hat ihn besiegt. Jesus hat ihn besiegt, als er am Kreuz starb und hat seine mächtigsten Instrumente zerstört, als er von den Toten auferstanden ist. Seitdem kann Satan nicht mehr drohen mit dem Tod. Wir wissen, Sünde ist schlecht und gesühnt und wir haben allen Grund, Gott zu vertrauen. Wenn er den Tod besiegen kann, dann kann er auch alles andere. Gehören wir zu Jesus, haben wir Satan, den Bösen, in unserem Leben besiegt. Das sagt Johannes den jungen Menschen. Das gehört zu eurem Heil, das Gott euch geschenkt hat. Also allen sagt er zu, ihr Lieben, euch sind die Sünden vergeben. Den Älteren sagt er, ihr kennt den, der ewig ist. Und den Jüngeren sagt er, ihr habt Satan besiegt. Objektive Heilswahrheiten. Dinge, die außerhalb ihrer selbst liegen, die Gott getan hat, die aber ihnen gelten. Und je nach Generation muss man das eine oder das andere vielleicht jeweils deutlicher gesagt bekommen. Es gibt verschiedene Schätze, die wir hier heben können in diesem Text. Und um das zu tun, möchte ich von einer Begebenheit berichten, an die mich dieser Text hier erinnert hat. Es war ein großes Highlight, als wir letztes Jahr ein älteres Gemeindemitglied besucht haben. Es war um die Zeit, als Hannah Klein gestorben war. Wir haben uns mit dem Gemeindemitglied ein bisschen unterhalten und am Ende noch zusammen gebetet. Und dann fing diese Person an zu beten, ein Gebet des Mose, des Mannes Gottes. Herr, du bist unsere Zuflucht für und für. Ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und dann hat er den ganzen Psalm 90 auswendig, nicht einfach aufgesagt, sondern diesen Psalm spürbar und einfach mit dieser Beziehung zu Gott als Gebet zu seinem Gott gebetet, vor seinen Gott gebracht. Den ganzen Psalm 90. Das war eine so eindrückliche Erfahrung für uns. Und ich glaube, dass sie stellvertretend ist für vieles im Leben dieser Person. Und auch stellvertretend für viele von euch älteren Geschwistern. Es ist so ein Schatz, den ihr als ältere Geschwister habt. Ihr kennt den, der von Anfang an ist. Ihr habt einen so großen Erfahrungsschatz. Habt so viel besser vor Augen, was wichtig ist und was nicht. Ihr schaut auch bei persönlichem Leid, bei Krankheit oder Schmerz, die von Dauer sind, auf wen? Auf den Ewigen. ihr seid ihm treu und wisst, dass er euch auch die Ewigkeit bereitet hat. Und das hat er. Denn er selbst ist ewig. Er ist beständiger als die Berge und das Meer und auch sonst alles. Die Wahrheiten, die ihr erkannt habt, sie sind so ein großer Schatz. Und es ist ein Schatz, euch damit leben zu sehen. Euch beten zu hören. Ihr betet nicht einfach, weil man das so macht, sondern aus einer so unendlich tiefen Verbundenheit mit Gott heraus. Weil ihr eine Beziehung mit ihm habt, die über Jahrzehnte gewachsen ist. Ihr kennt ihn, habt ihn kennengelernt, den Ewigen, euren Heiland. Ihr Jüngeren, ihr steht in wirklich vielen Herausforderungen. Und ich gehöre ja selbst auch zu der Gruppe der Jüngeren. Ihr kriegt die geballte Ladung ab an allem, was in dieser Welt tobt. Sämtliche weltanschaulichen Diskussionen, Arbeitsleben, Kinderherzen prägen, mit sich selbst klarkommen, in verschiedenen Bereichen Verantwortung tragen. Und ihr Lieben, erachtet es nicht für klein, welche größere Dimension dabei abläuft. Es geht nicht nur um diese einzelnen Themen. Es gibt Dinge, die von so viel größerer Tragweite bei all dem sind. Und die größte Schlacht unseres Lebens, die größte Herausforderung, die auf uns lag, die ist gelöst. Ihr untersteht nicht mehr Satan. Ihr habt den Bösen besiegt. Mit Jesus haben wir den größten Sieg schon errungen. Wir stehen in all dem, in all den Herausforderungen auf der Seite des Siegers. Und egal, wie wir uns in den einzelnen Herausforderungen schlagen werden, der Satan hat dabei keinen Anspruch mehr auf uns. Er wird uns nicht in die Pfanne hauen können. Es wird nie wieder etwas geben, wo er uns eine Sünde hinterhertragen kann und uns damit vor Gott anklagen kann. Und auch in den Herausforderungen. Satans Macht ist zerbrochen. Des Bösen Macht ist zerbrochen. Gott ist allmächtig. Er kann alles. Er ist Herr, Herr über die Geschichte, Herr über unsere Kinder. Und ihr jungen Menschen, ihr seid stark. Ihr lebt in der Gegenwart Gottes und packt die vielen Herausforderungen eures Lebens an. Als Pastor sehe ich ja manchmal auch nur das, was ich sehen will oder was ich zu sehen bekomme. Aber was ich sehe, ist, dass ihr euch einsetzt in Gemeinde, Familie und Beruf. Dass ihr bei all dem immer wieder fragt und überlegt, was will Gott da von uns? Wie sollen wir leben? Was sagt er uns in seinem Wort? Ihr wisst, dass euer Leben Gott gehört. Ihr folgt Jesus nach. Ihr kämpft den guten Kampf des Glaubens. Und es ist mir selbst ein Ansporn und eine Freude, das mit euch zusammenzutun. Ein Kampf, den Jesus schon entschieden hat. Und vielleicht fragst du dich jetzt, zu welcher Gruppe gehöre ich eigentlich? Vielleicht bist du irgendwo dazwischen oder fühlst dich dazwischen. Dann kann ich dir sagen, klammert auch ihr euch mit den Jüngeren und mit den Älteren, klammert euch an unser aller Heiland. Johannes will nicht, dass man sich hier irgendwie genau eindeutig zuordnen kann oder dass man sich jetzt genau an der richtigen Stelle angesprochen fühlt und man auf jeden Fall weiß, dass man auch zur Gemeinde gehört. Er weiß um die Herausforderungen zweier Extreme und vielleicht gibt es eine gerade in unserer Zeit erstaunlich lange Spanne, wo man die Herausforderung aus diesen beiden Generationen erfahren darf oder sie zu erfahren hat. Klammert euch an Jesus und klammert euch an die objektiven Heilswahrheiten, die er geschenkt hat. Es sind objektive Heilswahrheiten. Die Frage ist, kommen sie bei uns an? Johannes schrieb der Gemeinde das hier einfach, diese Heilswahrheiten. Sie kommen von außen an sie heran. Sie hören sie, sie lesen sie und sie gelten für sie. Und trotzdem kann es sein, dass obwohl sie für sie gelten, sie daran zweifeln. Sie zweifeln nicht an Gott oder zweifeln nicht daran, dass er für sie gestorben ist und auch nicht daran, dass es grundsätzlich für sie gilt. Und trotzdem kann es sein, dass sie es irgendwie nicht voll und ganz ergreifen. Sie nicht immer und jederzeit voll damit rechnen, ja, das gilt. Ja, das gilt, auch wenn ich sündige, zweifle oder hadere. Sie lassen ihr Leben nicht voll und ganz immer wieder von diesen Wahrheiten bestimmen. Und dann gibt es neben diesen objektiven Heilswahrheiten eben noch diese Dimension der subjektiven Annahme. Aber schaut, Johannes sagt es ihnen einfach nochmal. Warum? Er sagt es ihnen nochmal und es ist, als würde er sagen, Leute, es ist wirklich wichtig. Wir müssen das immer wieder hören. Es muss in uns rein. Wiederholung hilft. Aber man könnte es selbst tausendmal von außen objektiv sagen, wenn du nicht innen drin es annimmst, du versuchst es zu glauben, du Gott bittest, dass es wirklich in dich reinkommt, dann kann es sein, dass du von diesen Wahrheiten dein Leben nicht wirklich bestimmen lässt. Dass du gerettet bist, dir das hier schon gilt, ja, aber du eben nicht dein Leben voll und ganz davon bestimmen lässt, dass du den Allmächtigen, den Ewigen kennst, du Satan in deinem Leben besiegt hast, dir deine Sünde vergeben ist und du nicht immer und immer wieder grübeln musst, oh, ob mir Gott wohl wirklich gnädig ist. Also Johannes sagt es ihnen einfach noch einmal. Vers 14. Ich habe euch geschrieben, Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. Ich habe euch, Väter, geschrieben, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich habe euch, ihr jungen Männer, geschrieben, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt und ihr den Bösen überwunden habt. Ihr Kinder, ihr habt den Vater erkannt, ihr habt Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Ihr Älteren, ihr habt den erkannt, der von Anfang an ist, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Und ihr Jüngeren, und ihnen sagt er hier besonders viel, ihr seid stark, das Wort Gottes bleibt in euch und ihr habt den Bösen überwunden. Die Jüngeren, sie brauchen eine besondere Stärkung, einen besonderen Zuspruch, sie brauchen das bei den vielen Kämpfen, die sie zu kämpfen haben. Und dann ist es ein Unterschied, was du subjektiv glaubst, was objektiv gilt. Also der christliche Glaube hat objektive Aspekte und subjektive. Objektiv heißt, etwas ist so, wie es ist und diese Sache selbst verändert sich nicht, egal was du davon hältst. Und die Bibel behauptet, dass Jesus für unsere Sünde gestorben ist. Ist eine objektive Tatsache. Also das ist passiert in Raum und Zeit, vor 2000 Jahren in Jerusalem. Es wird unterschiedlich darüber gedacht. Ja, nicht alle glauben das. Und das ist dann der subjektive Aspekt dabei. Subjektiv heißt, wie reagierst du darauf? Und es macht einen Unterschied für dich, wie du darauf reagierst. Es macht einen Unterschied, was du subjektiv glaubst, was objektiv gilt. Du kannst subjektiv glauben, dass es objektiv nie passiert ist, oder du kannst subjektiv glauben, dass es passiert ist. Aber du kannst nicht objektiv diese Fragen beantworten. Genauso wenig kannst du festlegen, was objektiv gilt und was nicht. Aber daran, ob du grundsätzlich glaubst, dass es so ist, entscheidet sich, ob es auch für dich persönlich angerechnet wird, was Jesus objektiv getan hat. Und wenn du es grundsätzlich glaubst, dann glaube es doch auch immer. Wenn es wirklich objektive Wahrheiten sind, Dinge, die außerhalb von dir selbst liegen, die du nicht beeinflussen kannst, sondern wo Gott entschieden hat, so ist es. Es werde Licht und es ward Licht. Jesus ist für deine Schuld gestorben, dann ist Jesus für deine Schuld gestorben. Dann bitte lass auch dein Leben davon bestimmen. Nicht nur einmalig, sondern ständig, immer und jederzeit und in jeder Situation. Und schaut, dann sind diese Wahrheiten wie eine Flotte, die aus einem fernen Land kommt. Erst kommt nur ein Schiff, dann mehrere. Die ersten kommen schon sehr nah ran. Sie kommen näher, sind schon im Hafenbecken und du musst sie empfangen. Irgendwann sind sie so dicht dran, dass du dich mit ihnen unterhalten kannst, dass du den Steuermann siehst, den Kapitän, kannst ihn sehen, ihn auch ein Stück weit kennenlernen. Und vielleicht hast du ihn auch schon andocken lassen, hast ihm den Zutritt auf dein Land gewährt. Aber diese objektiven Heilswahrheiten, die da weiter mit dazugehören, die er mitbringt, die restlichen Schiffe, diese ganze Flotte, da kommen dir immer wieder Zweifel oder Bedenken, kann ich die auch wirklich reinlassen? Sie sind noch nicht wirklich Teil deines Landes, beeinflussen dein Leben noch nicht so, wie sie es tun könnten. Du musst sie willkommen heißen, sie an dich ranlassen, diese ganze Flotte, die er mitbringt, nicht wieder fortschicken. und auch nicht die ersten 5 Boote andocken lassen, dann fällt es dir doch wieder schwer. Diese objektiven Heilswahrheiten müssen Teil deines Lebens werden. Du musst sie annehmen, glauben, sie empfangen. Und dann geht es nicht darum, in einem ersten Schritt schon, aber geht es grundsätzlich langfristig nicht darum, diesem Kapitän aus einem fernen Land nur einmal Zutritt zu deinem Leben zu gewähren. Es geht darum, ihm Zutritt zu gewähren und dann dein Leben von dem Leben aus diesem fernen Land bestimmen zu lassen. Da eine aufrechte Verbindung zu akzeptieren, dass da ständig die Schiffe kommen und dir neue Fracht bringen und das zur Grundlage deiner weiteren Existenz wird. Gottes Wirklichkeit, dieses Leben aus dem fernen Land, Gottes Wirklichkeit, das muss dein Leben bestimmen. Seine Wahrheiten dich beeinflussen. Was, wenn diese Wahrheiten nicht wirklich dein Leben beeinflussen? Vielleicht wiederholst du sie einfach zu wenig. Bist vielleicht zu träge und nachlässig im Hören und Lesen. Vielleicht wurde dir auch jahrelang irgendwas anderes erzählt und du weißt nicht, wem du glauben sollst. Oder du weißt es eigentlich schon, aber diese anderen Stimmen üben eine schier unmündige Macht über dich aus. Vielleicht hast du auch schlechte Erfahrungen mit Gott gemacht oder mit Leuten, die in seinem Namen gehandelt haben. Hast in deiner Not zu Gott geschrien, aber nichts kam und jetzt denkst du nicht wirklich, dass Gott dir wirklich helfen kann. Ich kann dich nur auf das verweisen, wer Jesus behauptet zu sein. Dich auf ihn verweisen. Bleib dran an ihm. Bete zu ihm und bete ehrlich zu ihm. Bete mit dem Wunsch, glauben zu können oder mit dem Wunsch, sich wünschen zu können, glauben zu können. Herr, ich glaube, bitte hilf meinem Unglauben. Und dann wiederhole seine Wahrheiten. Wiederhole sie, lass dich davon prägen, auch wenn dir nicht danach ist. Wiederhole sie, auch wenn alles in deinem Leben gegen diese Wahrheiten zu sprechen scheint. Wiederhole diese Wahrheit. Geh dahin, wo du sie hören kannst, hier im Gottesdienst, in einem Hauskreis, in einer guten Beziehung oder auch in der Begegnung mit Gott selbst, in seinem Wort, in der stillen Zeit. Oder vielleicht auch in einem anderen Gottesdienst. Geh dahin, wo du Gottes Heilswahrheiten hörst. Du musst sie hören und wiederhole sie. Ich hatte mit dem Lied gut für Jung und Alt begonnen. Wenn wir hier in diesem Text jetzt noch einmal überlegen, was das mit der damaligen Gemeinde gemacht haben wird, wenn Johannes hier Ältere und Jüngere so anspricht, dann hören die Älteren auch, was Johannes den Jüngeren sagt. Und die Jüngeren hören, was er den Älteren sagt. Und man wird dadurch auf jeweils die andere Gruppe hingewiesen. Man hört, was ihnen gesagt ist und kann überlegen, ach ja, in diesen und jenen Kämpfen stecken sie. Wie kann ich sie denn dabei unterstützen? Oder man merkt, ach ja, das und das bringen sie mit und bereichern damit unsere Gemeinde. Liebt einander, hatte Johannes direkt davor gesagt. Was heißt das für einen Jüngeren gegenüber einem Älteren? Und was heißt das für einen Älteren gegenüber einem Jüngeren? Wir sind eine Gemeinde mit Jung und Alt und allem dazwischen. Und wir sind das, weil uns der verbindet, vor dem wir alle gleich sind, begnadigte Sünder. Und wie ist das jetzt mit dem Liedgut? Ich glaube, es ist eine Riesenherausforderung, gute Lieder für die gesamte Gemeinde rauszusuchen. Man wird wahrscheinlich nicht immer alle ansprechen können. Lasst uns auch da die jeweils andere Generation sehen. Die Musikteams, aber auch jeder hier im Gottesdienst. Dass, wenn mir ein Lied nicht gefällt, man vor Augen hat, dass es aber gerade vielleicht eine Schwester oder einen Bruder stärkt, die 40 Jahre älter ist als ich. Oder andersrum. Das Lied, was ich am Anfang erwähnt habe, Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude. Es ist ein altes Lied, was uns neu die Wahrheiten Gottes zeigen kann. Wem es in dieser alten, vorgetragenen Art und Weise zu unemotional ist, kann das dieses Lied gerne mal bei YouTube eingeben. Da gibt es eine Version, ähnlich wie wir sie an der FTH gesungen haben, nur nicht ganz so groß. Und seit wir es da gesungen haben, an der FTH, glaube ich definitiv, dass es ein Lied für Jung und Alt ist. Und ich glaube das vor allem auch wegen dem Text. Weil da geht es in diesen vielen Strophen, aber vor allem auch bei drei Strophen, also gibt es drei Strophen, die sehr, sehr gut passen zu dem, was Johannes hier schreibt. Er schreibt es den Älteren der ganzen Gemeinde, den Älteren und den jüngeren Geschwistern. Und mit diesen drei Strophen möchte ich schließen. Es werden objektive Heilswahrheiten besungen. Das, was Jesus Christus ist, das, was er für uns getan hat, das ist unser persönlicher Schatz. Zu den Älteren hat Johannes gesagt, ihr kennt den, der von Anfang an ist. Und dann heißt es in dem Lied, in der ersten Strophe, Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude. A und O, Anfang und Ende steht da. Gottheit und Menschheit vereinen sich beide. Schöpfer, wie kommst du uns Menschen so nah? Himmel und Erde, erzählet's den Heiden. Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude. Zu den Jüngeren sagt er, ihr habt den Bösen besiegt. Strophe 5, Jesus ist kommen, der starke Erlöser, bricht dem gewappneten Starken ins Haus, sprenge des Feindes befestigte Schlösser, führt die Gefangenen siegend heraus. Fühlst du den stärkeren Satan, du Böser? Jesus ist kommen, der starke Erlöser. Und zu allen hat er gesagt, euch sind die Sünden vergeben. Jesus ist kommen, ein Opfer für Sünden. Sünden der ganzen Welt träget dies Lamm. Sündern die ewige Erlösung zu finden, steigt es aus Liebe an blutigen Stamm. Abgrund der Liebe, wer kann dich ergründen? Jesus ist kommen, ein Opfer für Sünden.